Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen, also ökologisch und sozial. Wir befinden uns mit unserer Firma Fett Consulting auch seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen. Dabei nehmen wir euch mit, denn wir glauben fest daran, dass es ja am Ende alle braucht, auch gerade in der jetzigen Zeit, alle Unternehmen braucht, um insgesamt für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Wir, das sind wie immer Maike und ich. Maike, wie geht's dir?
Moin Nils, ja, mir geht's sehr gut. Ich meinte gerade schon zu dir so auf dem Flur, wir haben bestimmt jetzt 5 Wochen oder so keinen Podcast aufgenommen. Es fühlt sich wieder wie ganz von vorne an. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Aber es ist schön, dass wir mal wieder hier in unserem Podcast-Raum sitzen und das tun. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's auch gut. Ich freue mich auch, dass die Tage jetzt wieder länger werden und dass man morgens auch im Hellen aus dem Haus geht und so. Das ist halt total super. Und freue mich halt auch total, mal wieder einen schönen Podcast mit dir aufzunehmen, Maike. Wen haben wir denn heute zu Gast?
Ja, und zwar Katrin Porsche ist bei uns. Katrin, du hast, ich finde, schon eine wahnsinnig beeindruckende Reise hinter dir durch die Welt. Eigentlich der Öko-Pionierin nennen, wenn ich das mal so sagen darf. Fast 6 Jahre hast du das Marketing bei Völkel verantwortet, bevor du weitere 6 Jahre für die bäuerliche Gesellschaft Demeter im Norden tätig warst. Und jetzt bist du als Nachhaltigkeitsmanagerin bei Baug angekommen. Und diese Reise durch ganz unterschiedliche Unternehmen, die vereint ja doch eins, nämlich dass die Unternehmens-DNA absolut nachhaltig ist von all diesen Stationen. Und was du so aus diesen Stationen mitnehmen konntest, welche Erfahrungen du so gemacht hast, da bekommen wir eben dann heute einen schönen Einblick. Und ich freue mich sehr, liebe Katrin, schön, dass du da bist. Und wie geht's dir?
Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich riesig gefreut darüber und bin ganz gespannt. Mir geht's ganz blendend und ich kann Nils da nur zustimmen. Ich freue mich auch jeden Tag über die Helligkeit, die im Morgen da ist, dass man startet einfach ganz anders in den Tag. Ne? Der Rücken ist gerader.
Ja, wir beginnen ja immer mit der Frage, unsere Signature-Frage, sagt man ja so schön. Wie bist du eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit gekommen? Bist du so born green oder hast du das irgendwie aus dem Elternhaus mitbekommen oder gab es so ein Ereignis, wo du gesagt hast, okay, jetzt müssen wir, aber wie hat denn das alles bei dir begonnen?
Ja, spannende Frage und auch, glaube ich, ein gutes Intro. Ich bin ganz wohl behütet auf dem Land groß geworden, wo das Thema Nachhaltigkeit einfach noch gar keine Rolle an vielen Stellen gespielt hat. Aber mein beruflicher Werdegang hat mich in die Welt reingebracht und das auf wunderbare Weise. Du hattest es schon gesagt, Maike, ich durfte 6 Jahre bei Völkel im Marketing tätig sein und das Marketing leiten. Einer der großen Bio-Pioniere mit einer ganz tollen Entwicklung und ein wunderbares Familienunternehmen. Und der Weg dorthin in das Thema Food und Nachhaltigkeit war vorher schon tatsächlich irgendwo geprägt. Ich komme aus der Kommunikation und habe in der Agenturwelt gearbeitet und irgendwann gesagt, ich möchte die Seiten wechseln. Und so kam ich dann tatsächlich zu Völkel, die auch hier bei mir nach wie vor in der Nähe sitzen vom Unternehmen her. Und da habe ich im Marketing das Thema Nachhaltigkeit mitbegleitet. Das war immer ein Schwerpunktthema in der Kommunikation, dass wir das bearbeitet haben. Und da waren wir Ideengeber und auch Treiber, aber von den Grundfesten des Unternehmens her, wie dort eingekauft wurde und Produkte hergestellt wurden, war natürlich die Nachhaltigkeit in der DNA total verankert mit dem biodynamischen Hintergrund. Und das hat mich tatsächlich immer gefesselt und fasziniert. Und tatsächlich war an der Stelle meiner beruflichen Reise klar, ich möchte für Arbeitgeber tätig sein, die mir auch einen Sinn geben und sinnstiftend unterwegs sind. Am besten muss das Produkt dann eben auch noch schmecken. Und da hatte ich bisher immer Glück. Das finde ich total wertvoll. Genau, dann durfte ich ja zwischenzeitlich in die Verbandsthematik einsteigen, auch da im Bereich Kommunikation. Dort habe ich ja dann aber auch für den Bundesverband zwischenzeitlich das Thema Nachhaltigkeit mitverantwortet. und jetzt seit fast 2 Jahren bei der Baugmühle. Und das Spannende ist, auf dem Weg jetzt zur Baugmühle, wo ich dann tatsächlich nicht mehr in der Kommunikation bin, sondern das Thema Nachhaltigkeit verantworte, gab es eben noch einen Zwischenschritt in der Zeit, als ich bei Demeter im Norden gearbeitet habe, habe ich nochmal ein Studium gemacht und habe Nachhaltigkeitsmanagement studiert. Und das kam tatsächlich aus der Entwicklung bei Völkel schon, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich bin jetzt lange hier, ich habe ganz, ganz wertvolle Dinge mitgenommen und ganz viel gelernt. Aber all das, was ich in der Praxis dort gemacht habe, wollte ich für mich nochmal auf eine andere Stufe holen und habe mich dann entschieden, Nachhaltigkeitsmanagement zu studieren. Und nach der Zeit dann eben im Verband habe ich gesagt, Kommunikation ist für mich eine Herzensangelegenheit, um auch das Thema Nachhaltigkeit voranzubringen. Aber jetzt nochmal so einen richtigen Deep Dive wirklich in die Nachhaltigkeit rein und dann auch in alle Facetten bei Baug. Das war dann ein wirkliches Geschenk, dass da es mir ermöglicht wurde, eine Stelle frei war und ich dort jetzt seit 2 Jahren wirken kann.
Ja, cool. Also auch natürlich unterschiedliche Stationen, auch fachlich tatsächlich, wie du einfach durchlaufen konntest. Wenn du dir das so anschaust und vielleicht ist das auch gar nicht richtig und du fährst mir jetzt gleich ins Wort. Aber wenn man eben schaut, es sind ja eben Unternehmen, die diese DNA so in sich haben und so sehr nachhaltig sind. Gibt es da irgendwie Gemeinsamkeiten, die du bei allen festgestellt hast oder vielleicht eben auch Unterschiede, die sich dann doch eben auch, obwohl man vielleicht sich auf das eine Thema einigen kann, natürlich doch sicherlich auch zeigen?
Ja, es gibt tatsächlich ganz viele Übereinstimmungen bei den Unternehmen. Also angefangen davon, dass es die Familienunternehmen sind und Biopioniere, und zwar nicht nur Biopioniere, sondern eben auch aus der biodynamischen Wirtschaft kommen und da ihren Schwerpunkt haben, ist es einfach so, dass die Unternehmen ganz klar immer über das normale Maß hinausgehen mit ihren Ansprüchen und dem, wie sie agieren mit der Umwelt, mit der Gesellschaft und wie sie Dinge auch vorantreiben wollen. Das finde ich super wertgebend für die Gesellschaft, weil sie dadurch auch immer wieder Anreize geben, andere dazu animieren, darüber nachzudenken, wo sie stehen im Kontext. Und das ist etwas, was mich immer wieder packt und inspiriert. Gerade dieses Thema Regulatorik, die jetzt aktuell auf uns zukommt. Ich weiß nicht, ob wir da noch hinkommen, aber ich mache da mal einen direkten Schwenker sozusagen hin. Viele Unternehmen in Deutschland und der EU stehen vor der Herausforderung, künftig eine Nachhaltigkeitsberichterstattung abliefern zu müssen und das nicht auf freiwilliger Basis zu machen. Und das sehe ich als ganz, ganz große Chance. Und wenn ich mir die Unternehmen anschaue, für die ich bisher eben gearbeitet habe, sind die Unternehmen einfach so aufgestellt, sowohl die Baugmühle als auch Völkel, dass sie das von sich aus schon machen und ganz viel vorantreiben und über das rechtliche Maß hinausgehen. Und das finde ich großartig, weil an der Stelle wird nicht immer gesagt, oh je, noch mehr Bürokratie. Klar steht man da auch ganz häufig und denkt sich so, oh boah, wie soll ich denn das noch machen? Aber es findet sich immer ein Weg und zwar gemeinsam. Das ist so das Schöne dabei. Und auch an der Stelle schätze ich es ganz doll, dass wir ein tolles Netzwerk haben, auch im Bereich Nachhaltigkeit in der Biobranche, wo ich mich mit vielen Nachhaltigkeitsmanagern austauschen kann zu diesen Themen und wir die gemeinsam voranbringen können und nicht nur sagen, was soll das? Also das wollen wir nicht, wir blockieren das, das macht überhaupt nämlich gar keinen Sinn, sondern das als Chance zu sehen, was uns das gibt. Für Transparenz und für die Zukunft uns gemeinsam aufzustellen, wie wir anders und besser wirtschaften wollen.
Wie würdest du denn das bewerten? Also es wird ja durchaus kontrovers diskutiert und ich sehe das ja auch bei uns. Also wenn man auf die EU-Regularien schaut, ja, da gibt es ja halt tatsächlich unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Strömungen. Und wie würdest denn du das jetzt für dich bewerten? Ist das halt denn irgendwie, sind die wirklich zu streng, zu bürokratisch? Oder, weil ihr seid ja auch jetzt kein großes Unternehmen, sondern auch eher kleinere Unternehmen. Wie schätzt du denn das ein?
Ich glaube, für Unternehmen, die sich bisher noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt haben und Nachhaltigkeit für die ein komplett neues Feld ist, ist das erstmal total erschreckend, weil man ganz schnell das Gefühl bekommen kann, okay, ich muss meinen Unternehmenszweck ändern, um hier irgendwie mitmachen zu können. Und das ist, glaube ich, nicht das, was die EU damit möchte. Der Blumenstrauß, der dort geliefert wird, ist eher, naja, eine Einladung ist vielleicht auch zu nett gesagt, aber es sind halt Regularien. Aber es geht einfach darum, dass wir ja unsere Welt und unsere Ressourcen, die einfach endlich sind, dass wir dafür ein Bewusstsein entwickeln, wie wir mit diesen umgehen und dass wir damit nicht so hausieren können und eben schauen müssen, wo stehe ich an dieser Stelle und was kann mein Beitrag sein, um uns gesamtwirtschaftlich voranzubringen. Jedes Unternehmen ist eine Stellschraube in dem Ganzen und an der Stelle sieht man einfach ganz beeindruckend, wie stark dann auch die Lieferketten sind und wie man da ineinander wirkt und wie man miteinander Dinge vorantreiben kann, indem man miteinander spricht und nicht jedes Unternehmen einfach für sich sieht, sondern da schaut, was können wir leisten als verarbeitendes Unternehmen, als Mühle, dann wiederum, was hat dann unsere Logistikkette danach für einen Einfluss, um unsere Produkte weiterzubringen, unsere Kunden, aber eben auch die Landwirtschaft davor als ganz, ganz großer Punkt und Hebel. Und das ist, da muss jedes Unternehmen, ob nun aus der verarbeitenden Industrie, ob nun im Lebensmittelbereich oder Metallverarbeitung, wie auch immer man da aufgestellt ist, für sich schauen, wo stehe ich und erstmal eine Momentaufnahme machen, weil das ist diese Berichtspflicht. Du hast ja immer nur eine Momentaufnahme und dann musst du schauen, möchte ich daraus ein Managementsystem erschaffen, um dann wiederum auch für mich daraus sinnvolle Ziele und Maßnahmen abzuleiten, an denen ich arbeite, um mich weiterzuentwickeln. Und da ist es einfach wichtig, für sich zu gucken, wie kann ich das möglich machen. Und es ist ein Brett, definitiv. Also das umzusetzen. Aber ich glaube, je positiver man da dran geht, umso besser ist das. Und wenn man in einem Unternehmen wie ich bei der Borg Mühle arbeitet, wo alle einfach eine extrem hohe Motivation haben, diese Themen voranzubringen, dann ist da ganz viel Freude dabei. So, das kann ich mir schon vorstellen, dass das in anderen Unternehmen anders ist. Wenn dann dort ein Nachhaltigkeitsmanager eingestellt wird, der erstmal überhaupt die oberste Führung dazu kriegen muss, dass das ein relevantes Thema ist und man da nicht drum rumkommt und dass das Ganze ganz viel Chancen bietet.
Vielen Dank, super interessant. Wenn wir einmal eben auf die Borg-Mühle schauen, weil ihr steht ja nun mal nicht am Anfang, würde ich sagen, bei eurer Nachhaltigkeitsreise. Also was beschäftigt dich in deinem Alltag und was sind auch die größten Hebel, die ihr habt, um euch verbessern zu können?
Ja, ich bin ja jetzt fast 2 Jahre im Unternehmen und habe das Glück, dass wir bei Borg schon ganz lange ganz viele Dinge tun, die sich positiv daraus auswirken, wie wir unsere Nachhaltigkeitsleistungen sozusagen erfassen und managen. Also wir sind zum Beispiel seit 10 Jahren EMAS zertifiziert. Das heißt, wir haben ein validiertes Umweltmanagementsystem. Das ist für einen Einstieg in die CSRD jetzt zum Beispiel total großartig. Wir haben auch das Glück, dass wir an unserem Standort, an dem wir sind, das ist alles gewachsen, aber es ist alles recht neu. Also wir haben vor 5 Jahren eine komplett neue Mühle gebaut, glutenfreie Hafermühle und haben damit eine der modernsten Mühlen in Europa. Das heißt, unsere Maschinen sind auch sehr effizient. Es ist alles wirklich gut durchdacht und ressourcensparend gebaut und auch in der Verarbeitung, Abpackung dann danach wird immer geschaut, wie können wir da Energie und Ressourcen weiter einsparen. Das eben auch schon lange, lange vor meiner Zeit. Das heißt, wir haben immer die Herausforderung tatsächlich, dass die sogenannten low-hanging fruits irgendwie schon gepflückt sind und ich dann in der herausfordernden Lage bin, mit meinen Kollegen zusammen im Umweltteam zu schauen, okay, was sind dann die nächsten Meilensteine, die wir erreichen können? Und das ist entweder kostenintensiv oder man schaut eben komplett in neue Themen rein. Also für uns ist es klar, dass wir, also wir haben schon seit über 10 Jahren beziehen wir Ökostrom zum Beispiel komplett für die Produktion. Und der nächste Schritt, den wir jetzt zum Beispiel angehen, ist das Thema Ökostrom aber regional zu beschaffen. Ne, wir haben eigene PV-Anlagen auf unseren Dächern drauf. Das ist das eine, dass wir das zum Beispiel noch ausbauen wollen. Aber es gibt auch Möglichkeiten, bei uns in der Nähe ist ein Windpark, der aus der EEG-Förderung rausfällt und in die Direktvermarktung reingeht, wo wir schauen, dass wir dann von dem Windpark auch Strom bekommen. Und der nächste Baustein ist, dass wir beziehen kein klassisches Erdgas, sondern wir bekommen komplett unser Gas aus der örtlichen Biogasanlage. Und die Biogasanlage produziert auch Strom, den sie im Moment komplett ins öffentliche Netz einspeist. Und da sind wir auch in Gesprächen dran, wie wir das schaffen können, dass wir den Strombedarf zusätzlich vielleicht auch über die Biogasanlage decken. Wir sind halt als Mühle ein energieintensives Unternehmen und Energie ist natürlich unser größter Hebel. Und das nächste sind dann Ressourcen wie eben Abfälle und dann geht es eben auch darum, ins Soziale reinzugehen, die Mitarbeitenden und zu schauen, wie können wir dort besser werden. Wir sitzen auf dem platten Land, also die meisten Menschen kommen halt mit dem Auto zur Arbeit, ne? Und wie können wir das anders gestalten und besser gestalten im Sinne von, was können wir für Angebote machen, um das Thema Fahrgemeinschaften zu fördern oder das Thema Elektromobilität, ne? So Mitarbeitende können bei uns kostenfrei laden an all den Ladepunkten, die wir haben. Und wir bauen das jetzt auch noch weiter aus, indem wir Schnelllader bauen, damit einfach da noch mehr Möglichkeiten geschaffen werden.
Okay, und dann habt ihr natürlich auch Lieferkette. Das ist natürlich eben das eine Thema. Also wenn ihr, na klar, also beschaffen, ihr braucht ja von irgendwoher die Produkte, die ihr dann halt am Ende malt oder verarbeitet. Und da geht's ja eben bei euch auch viel um Regionalität, ne? Wie kann ich denn das verstehen? Also habt ihr da überhaupt einen Hebel? Könnt ihr da Anreize setzen? Das eine ist ja eben dieser Fußabdruck, von dem du eben gesprochen hast, ne? Dass man halt dann irgendwie da natürlich irgendwie Dinge ändert. Aber im Endeffekt habt ihr natürlich auch einen Einfluss auf euer Ökosystem, so würde ich es halt mal formulieren. Wie siehst du denn da euren Hebel? Ist das halt so eher so darauf beschränkt, dass man halt irgendwie so Hinweise gibt bei den Landwirten oder bei euren ganzen Firmen, mit denen ihr so interagiert. Wie ist da eure Rolle? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, also das hat zwei Aspekte oder man muss es aufteilen. Also der Schwerpunkt ist natürlich landwirtschaftliche Lieferkette und dadurch, dass wir ja ausschließlich Biogetreide beziehen, beziehungsweise eben Verbandsware, also biodynamische Demeterware, Naturland, Bioland, haben wir ja grundsätzlich einmal schon den Ansatz, es muss ökologisch hergestellt sein. Darüber hinaus ist es uns aber enorm wichtig, mit den Landwirten und Landwirtinnen auf Augenhöhe zu arbeiten. Also unser Einkaufsteam ist im ständigen Austausch mit den Landwirten. Die treffen sich regelmäßig, die fahren auf die Höfe und schauen, wie es dort vor Ort aussieht und läuft. Und wir arbeiten aktuell daran, wie wir die Nachhaltigkeitsleistungen, die die Landwirtschaft schon bringt, auch sichtbar werden lassen können. Also messbar machen und dann eben auch ja kommunizieren. Das heißt, wir sehen uns da eben auch als Mittler, ne? Und dass wir das gemeinschaftlich voranbringen. Wir haben in unserer doppelten Wesentlichkeitsanalyse, die wir jetzt gemacht haben, für die künftige Berichterstattung ist ein wesentlicher Punkt, der auch von unseren externen Stakeholdern als solcher herausgestellt wurde, das Thema Biodiversität. Also, dass wir dort noch mehr rein investieren und durch den Anbau von ökologischen Rohwaren machen wir dann natürlich schon viel, dass wir per se sagen, das ist halt frei von chemisch-synthetischen Düngemitteln aber auch da der Wunsch sozusagen an uns noch mehr zu tun. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, Hand in Hand mit den Landwirten dran zu arbeiten und zu sagen, was könnt ihr leisten, um auf dieses Thema einzuzahlen, weil wir haben zum Beispiel Ende 23 bei uns am Betriebsgelände eine ganz tolle Streuobstwiese gepflanzt, aber auch unsere eigenen Flächen sind ja sozusagen endlich. Ne? Das, wir können ja jetzt nicht nur bei uns irgendwie alles voller Bäume pflanzen, das ist toll, aber hat jetzt auch nicht den großen Hebel. Und von daher ist halt die Frage, wie können wir an der Stelle zum Beispiel mit den Landwirten mehr machen? Ne? Das Thema Heckenpflanzen zum Beispiel, um einfach da noch mehr Lebensraum für Tiere zu schaffen, aber auch eben dem Thema Erosionen vorzubeugen und dem Boden mehr Möglichkeiten, Wasser zu speichern. Das ist einfach, das sind ganz, ganz tolle Naturhabitate, die man dort schaffen kann. Da arbeiten wir zum Beispiel dran, dass wir da mit den Landwirten zusammen Dinge entwickeln und auch auf der anderen Seite, wo wir mit der Biogasanlage aktuell zusammenarbeiten, die ein Energielieferant für uns sind, hängen an der Biogasanlage natürlich ganz, ganz viele Landwirte dran. Und das sind hauptsächlich tatsächlich konventionelle Landwirte. Und auch da ist unser Wunsch, zusammen mit dem Biogasanlagenbetreiber zu schauen, wie können wir mit den Landwirten in die gemeinsame Arbeit zu kommen, perspektivisch zu schauen, was können sie noch an landwirtschaftlichen Praktiken umsetzen, um das Thema Bodendegradation und CO2-Bindung zum Beispiel voranzutreiben, zu schauen, was machen die bereits und wie können wir da unterstützen in unserer Verantwortung der Gesellschaft, dass sie da einfach ja noch mehr machen können. Also ohne, dass die jetzt zwingend Lieferant von uns sind. Aber vielleicht wird da irgendwann dann ein Lieferantenverhältnis daraus, wenn die sich dann entsprechend weiterentwickeln hin möglicherweise zu einem biolandwirtschaftlichen Betrieb.
Ja, super spannend. Also das ist eine Biogasanlage, finde ich gerade nochmal richtig interessant, dass man da auch nochmal sieht, ja, welchen Wirkungsraum man ja eigentlich auch nochmal dann wieder auf andere ausüben kann oder zum Gespräch einladen kann, zumindest schon mal. Total interessant. Und sicherlich seid ihr jetzt mit dem Thema Biodiversität ja auch jetzt schon sozusagen in der Voraus, weil also wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass das eine Krise ist, in der wir uns eigentlich auch schon wieder befinden, aber es ist noch nicht sozusagen ins gesellschaftliche Gedächtnis auch in der Politik angekommen. Das heißt, auch hier werden ja Regularien kommen, auf die ihr dann schon wieder vorbereitet seid. Also es ist ja so interessant auch zu sehen, wie man einfach vor der Welle sein kann, ne? Ich finde auch nochmal interessant auf dieses Thema Kommunikation. Du bist es ja schon toll gerade eingegangen, eben in diesem System, in dem ihr seid, mit den Lieferanten und so weiter und so fort. Nutzt ihr die letztlich Fläche auf den Produkten, die ihr habt, um auch hier letztlich mit den Konsumentinnen auch irgendwie eine Art Kommunikation zu gelangen?
Das ist tatsächlich eine Herausforderung. Also weil die Produkte oder die Produktverpackung an der Stelle sich nicht mal eben einfach ändern lassen. Und das ist, dann gibt es auch dort künftig wieder Regulatorik, die das noch weiter erschweren wird. Und wir sind da auch gerade tatsächlich in der Vorbereitung, weil da geht es halt um das Thema Green Claims, die kommen werden und Consumer Empowering. Auch alles super spannend und total nachvollziehbar, dass der Verbraucher geschützt werden soll vor Greenwashing und dass man einfach schaut, wie kann man transparent an der Stelle sein? Und wir haben bei uns intern gerade oder wir schauen gerade, ob wir ein sogenanntes Transparenzprojekt an den Start bringen, um diese Anforderungen von außen, dass wir mehr kommunizieren sollen und das auch wollen, also in der Lieferkette zeigen, was da alles drinsteckt und geht. Aber gematcht eben mit der Anforderung, was das Rechtliche angeht, dass man da auch entsprechend sauber ist, das sozusagen aufzustellen. Also es ist nicht so einfach aktuell. Im Moment darf man noch relativ viel, aber das wird sich halt im kommenden Jahr spätestens ändern, dass einiges eben nicht mehr erlaubt ist. Wir aber tatsächlich da durch die Bio-Verordnung und unsere EMAS-Zertifizierung schon gut aufgestellt sind und damit Möglichkeiten haben, auch über Themen zu kommunizieren, über die viele nicht kommunizieren können. Und das Schöne finde ich, auch wenn es wiederum erstmal eine Herausforderung ist, dass man alle Dinge, die man kommuniziert, auch valide nachweisen muss. Das macht es zu einer Herausforderung, weil wir haben keine Leporello-Etiketten. Wir haben halt nur eine begrenzte Fläche, die dann attraktiv gestaltet werden soll, dass der Verbraucher und die Verbraucherinnen überhaupt erstmal zugreifen. Am Regal habe ich nicht so viel Zeit, dass die Leute zugreifen. Das ist tatsächlich, das Produkt muss erstmal in der Optik überzeugen. Im Zweifelsfall habe ich es vielleicht irgendwo schon mal probiert. Und dann ist der nächste Schritt, es muss überzeugen im Geschmack, damit ich einen Wiederkauf habe. Und genau, dann müssen halt die Inhalte, die dann noch zusätzlich mitschwingen vom Unternehmen, für die wir stehen, unsere Werte und Inhalte, die müssen dann tatsächlich nachgelagert kommuniziert werden. Das funktioniert leider nicht so, dass man das alles noch so draufpacken kann, wie man das möchte.
Ja, okay, man will ja auch nicht, dass die Leute mit der Lupe halt durch den Supermarkt gehen müssen, ne?
Richtig. Es gibt auch vorgegebene Schriftgrößen, ne? Also für gewisse Dinge, die man auf die Produkte bringt. Also die Nährwerttabelle und sowas, das hat halt alles klare Vorgaben. Da muss man einfach drauf achten und schauen, und der Raum ist begrenzt, und dann muss man gucken, dass man in mehreren Kanälen unterwegs ist und gucken kann, dass man über die Website dann arbeitet oder irgendwelche Apps oder so. Da gibt es mittlerweile auch viele, viele Möglichkeiten, und die haben wir ja im Fokus, schauen drauf und versuchen uns da stetig weiterzuentwickeln, um den Ansprüchen, sowohl unseren Ansprüchen als auch den VerbraucherInnen dort gerecht zu werden.
Wenn man jetzt mal auf den letzten Stakeholder, noch einen weiteren Stakeholder guckt, nämlich die Politik. Okay, wir haben auf der Europaebene jetzt halt gerade geschaut. Dort gibt es ja eben entsprechende Spielregeln, die natürlich eben auch gerade den, oder zumindest sehe ich so, jetzt hier auch für eine gewisse Chancengleichheit wiederum sorgen, dadurch, dass sich halt auch alle an gewisse Spielregeln jetzt halten müssen. So kann man es ja auch mal betrachten. Und halt nicht einfach jedem halt schreiben kann, ich bin ganz toll, ohne das zu sein, oder halt dann irgendwie nichts macht und der andere halt dann irgendwie die Last dafür trägt. Also insofern gibt es ja halt irgendwie gewisse Standards, die sind ja halt durchaus zu begrüßen. Gibt es ja eben auch noch die deutsche Politik. Ich habe gerade gar nicht so ein Bild, halt wie jetzt überhaupt so dieser Trend ist, ne? Also gibt es jetzt irgendwie, boomt dieses Thema biologischer Anbau halt irgendwie noch sehr stark, oder bräuchte es da eigentlich noch mehr Impulse? Also jetzt halt, also ich bin ja da auch in meiner Bubble. Vielleicht hast du da nochmal einen Blick sozusagen so ein bisschen außerhalb der Bubble, also wie da gerade so die Verhältnisse sind oder was du dir auch wünschen würdest.
Ja, das mit der Bubble ist ganz spannend. Da muss man immer irgendwie für sich auch mal schauen, dass man da rauskommt und sieht, was alle anderen so machen. Weil genau, ich bin ja auch in der Bio-Bubble sozusagen unterwegs. Und ja, also das Ziel 30% ökologischer Landbau ist da, aber doch irgendwie in weiter Ferne. Bedingt durch die Krisen, die wir jetzt seit 2 Jahren mindestens haben. Corona war erstmal ein großer Schwung nach vorne, wo alle irgendwie Bio haben wollten. Das ist dann nochmal ganz stark abgeflacht, und ich glaube, mittlerweile haben sich viele konsolidieren können und sind wieder auf Wachstum. Aber es gibt auch natürlich Unternehmen, die auf der Strecke geblieben sind. Und die Herausforderung, die ich sehe politisch, ist halt, dass es nach wie vor ein bunter Blumenstrauß ist an Möglichkeiten. Und es fehlt manchmal dieses Thema, dass es aus einem Guss ist. Es sind halt tolle Ansätze, und das ist auch die EU-Regulatorik, die da jetzt kommt, die dann einfach in die nationalen Gesetzgebungen reingreifen. In Deutschland wurde sie leider nicht mehr bisher zum Beispiel umgesetzt, aber es wird kommen. Also das steht außer Frage tatsächlich. Also diejenigen, die jetzt denken, juhu, wir kommen doch drumrum. Nee, auf keinen Fall. Und das ist auch gut so. Also aus meiner Perspektive ist das auch gut so. Es gibt viele Förderprogramme, auch von der Bundesregierung, Bundeslandwirtschaftsministerium, Bundesumweltministerium. Aber das sind halt, glaube ich, nicht die großen Hebel, die man dies braucht, um ein Umdenken zu kriegen. Also wenn man möchte, dass biologisch erzeugte Produkte und Biolandwirtschaft dann als Basis dessen das Gros ausmachen werden. Und dann muss man dort ganz anders ansetzen. Und ich glaube nicht, dass die Subventionsthematik, so wie sie jetzt aktuell aufgestellt ist, da hilfreich ist. Weil die Subventionen, die es jetzt für die Landwirtschaft gibt, sind auf Flächen, auf Größe ausgerichtet. Und gerade im ökologisch wirtschaftenden Bereich sind die Betriebe häufig gar nicht so groß. Das ist in Norddeutschland natürlich irgendwie anders als in Süddeutschland. Gerade in Süddeutschland sind viel mehr kleinere Betriebe. Aber auch EU-weit ist es einfach so. Und das Thema Subvention ist ja dann auch EU-weit, dass das eher kleine Betriebe sind und die sind da benachteiligt. Und da muss man sich dann die Säulen der Agrarförderung anschauen und dann auch wieder auf das Thema Steuervergünstigung und Steuern insgesamt schauen. Also ich glaube, da müsste man tatsächlich Tabula rasa machen.
Das ist doch mal ein schöner zusammenfassender Satz dessen mit einer Unklarheit. Vielen Dank. Ja, wir sind auch tatsächlich am Ende angelangt unseres Austauschs, der auf jeden Fall aufgezeichnet wird. Und am Ende bitten wir immer nochmal unseren Gast, einen Appell loszuwerden. Das heißt, wenn du jetzt gern nochmal was loswerden möchtest oder wir irgendwie wichtige Fragen vergessen haben, auf die du aber tolle Antworten gehabt hättest, dann ist jetzt nochmal deine Gelegenheit, das alles loszuwerden.
Ich glaube, mein Wunsch und wäre einfach, an die Unternehmen da draußen positiv und mutig voranzugehen. Klar muss es wirtschaftlich möglich sein, aber es gibt viele Möglichkeiten, viele Hebel, die man auch ohne finanzielle Investitionen umlegen kann, um sich anders aufzustellen. Und dazu braucht man vor allen Dingen positives Mindset. Also wenn ich nicht alles gleich verteufel, sondern es positiv annehme und es als Chance betrachte, dann hat das einfach nochmal eine ganz andere Wirkung in die Unternehmen rein und dann auch wiederum nach außen. Es ist halt nicht nur eine Kommunikationsstrategie, nachhaltig zu wirtschaften.
Katrin, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich fand es einen unfassbar interessanten Austausch mit dir. Schön, dass du hier warst.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
Danke, dass ich da sein durfte.
Ja, Nils, wir hatten Katrin da von der Baugmühle. Super kurzweilig schon wieder, wie ich finde. Was nimmst du denn so mit? Was ist hier hängen geblieben?
Ja, also erstmal sind noch ein paar Fragen, die ich gerne noch gestellt hätte.
Mhm.
Also ich hätte halt dann irgendwie auch gerade, also wir sind ja jetzt in diesem ganz stark natürlich in diesem ökologischen Bereich gewesen und die ja eben auch viel in der Unternehmensführung und so weiter, da sind ja auch viele Sachen, wo sie schon gut unterwegs sind und so wie ich das jetzt vernehme aus unseren Gesprächen. Ansonsten freut es mich natürlich eben genau dieses Thema, dass es da halt irgendwie auch so eine Chancengleichheit so nach und nach gibt und jetzt halt dann über diese Standards, die dann eingeführt werden, eben auch eigentlich dieser, ich sag mal, Wettbewerbsnachteil, den man jetzt hat, wenn man sich halt dann irgendwie jetzt ökologisch verhält, auch nach und nach ausgeglichen wird, was aus meiner Sicht auch wieder eine Chance bietet, dass denn in der Perspektive sich auch ein bisschen die Preise wiederum angleichen. Also, weil am Ende geht es ja auch darum, dass die Konsumenten und Konsumentinnen ja auch ökologische Produkte kaufen. Und das dazu sollten sie natürlich nicht so viel teurer sein als konventionelle Produkte. Und ich glaube, wenn insgesamt die Standards sich halt mehr und mehr angleichen, wird halt dann irgendwie über die Anzahl natürlich wird das allen zugutekommen. Und so, dass wir dann wahrscheinlich ohne, in meiner Logik, so ohne viel mehr Geld zu bezahlen, halt dann einfach einen höheren ökologischen Standard durchgesetzt bekommen. Und das ist ja am Ende wünschenswert natürlich gerade für alle und ja auch gerade im Hinblick auf diese ökologischen Themen, aber auch Biodiversität. Was nimmst du denn mit?
Ja, ich muss zugeben, ich denke nochmal so ein bisschen auf Katrins Appell so ein bisschen drauf rum, auch dieses, dass man eben positiv bleiben sollte, auch von der Einstellung zu den Themen. Und ja, da kommt jetzt vielleicht wieder was. Und ich glaube, da ist tatsächlich ultra viel dran, wie man auch über die Sachen spricht und was man sozusagen mit seinen Kollegen, Kolleginnen, MitarbeiterInnen und so teilt, weil das wird ja auch dann aufgesaugt wieder und so weitergegeben. Und dass, glaube ich, auch hier wieder eine totale Kraft entstehen könnte, wenn vielleicht Unternehmen, die eben überhaupt nicht aktuell oder aus ihrer Gründung und ihrem Unternehmenszweck vielleicht die Nachhaltigkeit so krass in sich tragen, aber auch hier mehr und mehr in den Austausch mal mit solchen Unternehmen gehen, weil ich glaube, man kann da ganz viel lernen, von was ist für uns eigentlich selbstverständlich und wie kann man das integrieren bei sich, um diese Themen eben wieder mehr in der Oberhand auch angehen zu können. Ne? Also diesen Berater in Bild zu bleiben, halt auch die Welle zu surfen und nicht die ganze Zeit so hinterher zu kraulen. Weil das ist natürlich, das zermürbt auf Dauer, aber das wird ja nicht weniger werden. Da sind wir uns halt alle einig. Also das finde ich nochmal sehr spannend. Da decke ich, glaube ich, nochmal ein bisschen drauf rum.
Ja, spannend. Ja, ich freue mich halt auf alle Fälle auf den weiteren Austausch auch mit der Bauktmühle.
Ja.
Und ja, und freue mich auf den nächsten Podcast.
Ich bin auch nie, jetzt legen wir wieder los, würde ich sagen. Neues Jahr und so weiter. Bis dann, ciao.